Celia Gouvreur hat sich vorbereitet für die Predigt unter dem Titel «Die Ernte ist groß». Ich lese euch dazu Matthäus 9, die Verse 37 und 38. Da sagte er zu seinen Jüngern: «Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet.»
Wie spannend. Wir sind heute beim letzten Sabbat vom Jahr 2025. So immer so Ende Jahr, oder? Und ich weiß nicht, habt ihr euch schon gute Vorsätze genommen für das neue Jahr? Nein? Schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit, weil man sie eh nicht halten kann. Aber ich möchte heute Morgen mit euch doch etwas anschauen, wiederum, wo es um eine Entscheidung geht. Eben vielleicht auch ein guter Vorsatz für das Jahr 2026. Ich finde es unheimlich spannend, wie Gott zum Teil einfach auch führt. Ich bin begeistert jetzt gewesen über das Lied, was wir jetzt gerade gesungen haben. Herr, wir sind zu dir gekommen, um in deinem Dienst zu stehen. Und wir haben gerade das Buch Josua abgeschlossen in der Sabbatschule. Und da geht es auch um diesen Dienst. Den Dienst für Jesus Christus. Dem Herrn zu dienen. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Sabbatschule heute Morgen gegangen ist, aber bei uns haben wir schon ganz klar herausgestellt, dass es geht um eine Entscheidung, eine bewusste Entscheidung, dem Herrn dienen zu wollen. Von ganzem Herzen. In einer Beziehung mit Jesus Christus zu leben und unterwegs zu sein, Tag für Tag. Ich weiß nicht, wer sich an meine letzte Predigt erinnern kann hier. Ja, wenn man es nicht aufgeschrieben hat, wird es zum Teil schwierig. Aber eigentlich müssen die Glocken schon geläutet haben, weil der Titel meiner letzten Predigt war: Die Ernte ist groß und viele sind der Arbeiter. Könnt ihr euch erinnern? Und heute ist der Titel auch schon wieder: Die Ernte ist groß, weil ich habe euch das letzte Mal stehen gelassen. Ich bin nicht ganz fertig geworden, ich habe euch stehen lassen mit dem Anfang. Und ich möchte heute in dieser Predigt auch weiterfahren. Aber zuerst doch ein kleiner Rückblick noch einmal auf meine letzte Predigt. Wir haben gesehen, die Ernte ist groß, sagt Jesus. Die Ernte ist groß. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und ich habe die Predigt auch abgeschlossen, wiederum mit einer Entscheidung, gesagt: Leute, das ist das Gebet schlechthin, ein Gebet, welches wir Tag für Tag wieder aufs Neue beten können, dass wir eben zu Gott gehen und sagen: Herr der Ernte, ich flehe dich ernstlich an, Arbeiter in deine Ernte zu senden. Das ist also diese Umsetzung dieser Bitte: Herr, sende du Arbeiter in deine Ernte. Und dann habe ich gesagt: Und du hast meine Erlaubnis, damit bei mir zu beginnen. Mit dem habe ich die letzte Predigt abgeschlossen. Ich weiß nicht, wer von euch das auch umgesetzt hat, das ausprobiert hat, Tag für Tag dieses Gebet zu sprechen. Beginne bei mir, brauche du mich. Ich bin bereit, dir zu dienen, mit meinen Gaben, mit meinen Fähigkeiten. Und ich habe ganz bewusst auch das letzte Mal zum Ausdruck gebracht: Das Alter spielt gar keine Rolle. Auch wenn man 98 wird, spielt das keine Rolle. Ja? Ich kann immer noch dieses Gebet sprechen und ich kann schauen, wie Gott mich auch brauchen möchte. Aber wir haben auch angeschaut, das letzte Mal, dass doch viele im Grunde genommen entmutigt sind. Entmutigt sind, auf andere Menschen zuzugehen, ihnen die Botschaft zu bringen. Was hast du nicht schon alles probiert? Wie viele Glaubensgespräche hast du mit anderen Menschen geführt? Wie viele Einladungen hast du verteilt? Wie viele gesprochen? Wie viele Bücher? Wie viele Broschüren? Wie viele Flyer hast du weitergegeben? Und? Das Ergebnis? Und so wird man auch müde und mag nicht mehr. Aber da müssen wir uns immer wieder daran erinnern, was in diesem Text steht, den wir gerade gelesen haben. Wer ist der Herr der Ernte? Bist du das? Oder ist es nicht vielmehr Gott, der Herr der Ernte ist? Gott ist der Herr der Ernte. Und alles, was wir da zu tun haben, ist, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben. Und um dieses Vertrauen geht es in der ganzen Geschichte Israels und geht durch die ganze Kirchengeschichte hindurch bis in unsere Tage, dieser Begriff, Gott zu vertrauen. Er wird für uns streiten, er wird für uns kämpfen, er arbeitet mit uns zusammen. Und dann steht im Psalm 127, Vers 1, dieser Vers, Psalm 127, Vers 1, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die darin arbeiten, die daran arbeiten. Also hier wird das ganz klar zum Ausdruck gebracht, wenn der Herr nicht, wenn ich das Gefühl habe, ich muss jetzt das und das und das tun und eigentlich vergesse, dass wer der Herr der Ernte ist, dann werde ich schlussendlich auch Schiffbruch erleiden. Und darum ist es so wesentlich, dass wir Gott an erste Stelle stellen und ihm vertrauen. Das war jetzt eine Unterstreichung, Bruno, von meinen Worten. So richtig, jawohl, das ist es, oder? Andere würden Amen sagen. Aber wir haben weiter auch gesehen, dass viele auch abgelenkt sind. Viele Arbeiter im Weinberg Gottes sind abgelenkt durch irgendwelche Arbeiten. Und darum ist auch die Aufforderung von Jesus, lasst euch nicht ablenken. Das ist genau das. In Lukas Kapitel 10 haben wir das gleiche Bild von der Ernte. Und dort wird auch ganz klar gesagt, wenn sie hinausgehen sollen, sollen sie nicht einmal die Menschen grüßen, die sie begegnen. Aber einfach, das ist nicht, dass man, es ist mehr gemeint in dem Sinne, lass dich nicht ablenken. Und lass dich nicht in irgendwelche Gespräche verwickeln, die nicht sind. Ja? Also, lass dich nicht ablenken. Und dann haben wir auch gesehen, Jesus hat gesagt, darum bittet den Herrn der Ernte. Ja, und man kann dann fragen, ja, macht Gott das nicht eh schon? Warum sollen wir bitten? Er weiß ja, was wir brauchen. Er weiß ja, warum sollen wir ihn um Arbeiter bitten? Und ich bin der festen Überzeugung, dass mit dieser Bitte etwas auch in unserem Herzen geschieht. Wenn ich diese Bitte stelle, dann geschieht etwas in mir. Da verändert sich etwas. Es verändert sich dahingehend, dass ich auch die völlige Bereitschaft, dass sich diese Bereitschaft entwickelt, Gott dienen zu wollen. Beziehungsweise mich ihm völlig zu übergeben, mich hinzugeben an Jesus Christus und zu sagen, Herr, brauchst du mich? Ich bin bereit. Und ich denke, da kommt auch die Frage auf, was dieses Gebet in deinem Leben bewirken darf. Es ist immer eine Überraschung, es ist eine große Überraschung, wie Gott dich brauchen möchte. Ihr werdet das dann sehen. Ist ein Abenteuer. Unser Glaubensweg ist ein Abenteuer, das habe ich auch in meiner letzten Predigt zum Ausdruck gebracht. Und das werden wir heute noch vermehrt sehen. Und dann ist auch dieses Bitte, was da steht, ist in der Befehlsform geschrieben. Es ist nicht einfach nur so, jetzt mach mal, es ist eine Befehlsform. Und dann noch in einer Form beschrieben, in einer griechischen Form, die eigentlich bedeutet, es fängt an einem Punkt an und setzt sich fort, und, also setzt sich ständig fort. Ist nicht eine einmalige Sache, sondern man soll das immer wieder beten. Das kommt hier zum Ausdruck bei diesem Wort der Bitte. Das ist genau das Gleiche, wenn ein Feuerwehrmann hier reinkommt und sagt, hey, es brennt, geht hier alle raus, dann ist das ein Anfang. Und es ist gut, wenn wir diesem Wort gehorchen und hinausgehen, ja, wenn es brennt. Und dann haben wir noch gesehen, meine letzten Predigt, dass das Wort senden, was hier steht, eher eine Verweichlichung ist von dem, was wirklich da steht. Es geht nicht darum, dass Gott Menschen in seinen Weinberg sendet, sondern wirft. Es ist dieses Wort werfen, was eigentlich dahinter steht. Genauso wie auch Jesus damals, als er vom Geist, es steht, er wurde vom Geist in die Wüste geführt, nach seiner Taufe. Dort steht eigentlich das gleiche Wort wie auch hier. Und es heißt nicht, er wurde nicht in die Wüste geführt, sondern wurde in die Wüste geworfen. Ja? Wie zum Teil auch, wenn man sagt, man wirft jemanden ins kalte Wasser, wenn er keine Ahnung hat. Das ist schon intensiver. Werfe du Menschen in deinen Weinberg. Bist du bereit, dich werfen zu lassen? Das ist nicht schön brav geführt. Da wirst du einfach, bumm, jawohl Herr, du darfst, wirf mich, oder? Ist einfach noch was mehr. Ist intensiver. Ja, also dieses Werfen. Aber, und da habe ich dann auch aufgehört das letzte Mal, interessant ist, wenn wir dann weiterlesen in diesem Text, wo er eben auch, das ist im Lukas-Evangelium, es sind zwei verschiedene Begebenheiten, das eine Mal sendet er seine Jünger aus und das andere Mal sind es die 72. Und dann heißt es da auch, siehe, ich sende euch wie Schafe, mitten unter die Wölfe. Wow. Okay. Wollt ihr das Gebet noch sprechen? Wir alle verstehen, was damit gemeint ist. Im anderen, im Lukas-Evangelium, steht, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Was verstehen wir unter einem Lamm? Was ist ein Lamm? Ein Junges. Voller Lebenserfahrung, stark, kräftig. Ein junges, unerfahrenes Tier. Ha, wisst ihr, wenn ihr das Gebet sprecht, sende mich in deinen Weinberg, beginne du bei mir, kann es sein, dass ich ein Lamm bin. Unerfahren, keine Ahnung. Aber wenn ich mich Gott hingebe und er mich gebrauchen kann, dann wird er mich auch gebrauchen und mich Dinge machen lassen, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir das können. Das ist mal das eine. Aber auf der anderen Seite, wir sehen hier, es ist eine Herausforderung. Wir senden euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ja? Ich habe genau das Gleiche vor 2 Wochen mit meiner Frau gemacht. Ja? Ich habe sie zum Auto gesagt, steig aus. Um mit dem Hund noch zu gehen und wir fahren noch ein bisschen, dann läuft der Wolf vorbei. Ja, also Tatsache. Also irgendwie bei uns oben, bei uns im Quartier ist da der Wolf ist da durchgegangen, wir haben das gerade gesehen. Aber war dieser Wolf eine Gefahr im ersten Moment? Der war scheu, der ist einfach weggelaufen. Ja, also, aber trotzdem. Wölfe sind da. Wir müssen nicht ständig Angst haben um diese Wölfe, aber wir müssen uns bewusst sein, sie sind da. Ist natürlich schon etwas anderes, jetzt mit dem Hund am Morgen in der Dunkelheit laufen zu gehen, wenn man weiß, da ist ein Wolf herum. Also, aber ich nehme an, er ist nicht mehr da, der ist einfach durchgezogen, keine Ahnung. Aber trotzdem, dieses Wissen, ja, es zeigt uns auf, sind Herausforderungen, die uns dann begegnen. Und die eine Herausforderung, das sind innere Herausforderungen, dass ich von innen her sage, Oh Herr, das kann ich nicht, ich unmöglich. Da ruft uns Gott zu einem Dienst, sagt, mach das. Und du sagst, nein, ich doch nicht. Ja? Da werdet ihr angefragt, eine Predigt zu halten. Ich doch nicht, kann ich nicht, oder? Da fängt das schon an, diese innere Herausforderung. Aber wenn ich weiß, dass ich mein Leben Gott hingegeben habe und dass ich möchte, dass er mich braucht und ich ihm dienen möchte, ja, dann sage ich, okay, nein, Herr, ich im Kopf sage nein, aber weil du mich gesandt hast, in deinen Weinberg jetzt zu predigen, jetzt mache ich das. Ja. Das andere sind äußere Herausforderungen. Herausforderungen, die von außen herkommen. Und das habe ich schon so oft erlebt, sobald man irgendetwas machen möchte, etwas, eine Evangelisation machen möchte, für Gott wirken möchte oder irgendetwas, da kommen hundertprozentig Angriffe von außen. Wenn ich noch denke, Christian, du kannst ein Lied davon singen, letzter Einsatz, Philippinen, das war ein Kampf, oder? Da war eine Herausforderung von außen her, dass es schlussendlich geklappt hat, dass ihr schlussendlich in diese Gefängnisse hineingehen konntet, um die Botschaft zu bringen. Oder? Da war viel Widerstand. Da gab es Herausforderungen, die von außen an einem herangekommen sind. Zum Teil erlebe ich gerade auch innerhalb der Gemeinde auch plötzlich irgendwelche Geschwister, die sich dagegen stellen und die mich daran hindern, da vorwärts zu gehen oder das in Frage stellen oder weiß ich was immer. Also das sind diese Herausforderungen, die von außen an mich dann herankommen werden. Aber ich denke, auch hier gibt uns Gott ganz klar eine Antwort. Er sagt, wie wir uns verhalten sollen. Und das ist eben auch hier Matthäus 10, Vers 16, wo eben steht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Er warnt uns davor und sagt, wie wir uns verhalten sollen. Auf der einen Seite eben auch, wir sollten klug sein wie die Schlangen. Jetzt kann man sich fragen, okay, wie ist jetzt das zu verstehen? Wieso sind Schlangen klug? Also ich kann nicht viel darunter vorstellen. Aber es ist doch auch interessant, wenn man das verbindet mit dem Paradies. Da diese Schlange, die dort war, die war listiger, aber im Prinzip vorher, es ist klar, auch, man kann das listig auch mit klug übersetzen. Ja? Seid klug. Seid weise. Und das steht dann auch in Jakobus Kapitel Jakobus steht das, Moment, 1 Vers 5, genau. Jakobus 1 Vers 5, da sagt dann Jakobus, wenn aber jemand unter euch Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, so wird sie ihm gegeben werden. Also, Klugheit bekomme ich woher? Von oben. Ich gehe ins Gebet und ich bitte Gott um diese Weisheit, die ich brauche, damit ich meinen Dienst vollbringen kann. Genau wie auch Salomo, der große König, auf die Bitte, auf die Frage Gottes hin, was möchtest du, dass ich dir gebe? Was war seine Antwort? Weisheit. Weisheit. Doppelte Weisheit wie David. Im Bewusstsein, ich von mir her schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich brauche Gott und nur mit ihm kann ich das vollbringen. Also Weisheit erbitte ich von Gott und er wird es mir geben, diese Klugheit, die ich brauche. Und dann haben wir die Taube hier und die Taube steht als Symbol für Frieden, sie steht als Symbol auch für Hoffnung, sie steht auch als Symbol für die Gegenwart des Heiligen Geistes. Das ist die Taube. Und dann steht eben hier auch, wir sollen ohne Falsch sein wie die Tauben. Wir sollen echt sein, wir sollen ehrlich sein, wir sollen authentisch sein. Und ich denke, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Und ich denke da auch einfach wirklich rein und auch so zu handeln, wie Gott es möchte. In Römer Kapitel 12, Vers 21, vergeltet nicht Böses mit Bösem. Reagiert nicht wie die anderen in dieser Welt, sondern reagiert so, wie Gott es möchte. Und er wird euch das Gelingen schenken. Er wird euch zur Seite stehen. Und so merken wir, aha, es sind Herausforderungen da, aber Gott zeigt uns, nicht du, ich mache es. Mit dir zusammen und mit mir wirst du Großartiges erreichen. Mit mir werden wir auch Lichter sein in dieser Welt. Werden wir zeigen, wer Gott wirklich ist. Und dann, wenn ich hier jetzt weitergehe zu Markus Kapitel 10, dann habe ich hier auch Markus Kapitel 10 und dort heißt es dann, nachdem er da sagt, geht hin und ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe, steht, tragt weder Beutel noch Tasche noch Sandalen, grüßt niemand auf der Straße und so weiter, ja. Sie sollen mit gar nichts gehen. Was ist, wenn ihr auf eine Reise geht? Was macht ihr, wenn ihr auf eine Reise geht? Nehmt ihr nicht alles mit? Portemonnaie, Geld, genügend Geld nehmt ihr mit. Ihr nehmt sicher ein paar Kleider mit, auch zum Wechseln nehmt ihr mit. Ja? Ich weiß nur eines, es ist ein Unterschied, wenn ich irgendwie an einen Badeurlaub gehe, irgendwo in ein Hotel oder weiß ich was, oder wenn ich auf eine Bergtour gehe, eine mehrtägige Bergtour gehe und dort meinen Rucksack packe. Und das war so interessant, jetzt im Scout-Camperé, da gingen die Teilnehmer 5 Tage in die Wildnis hinaus. Und ich sehe sie jetzt noch vor mir, wie sie da das Essen sortiert haben und überlegt haben, was nehmen wir mit und was lassen wir hier. Ich habe gesehen, wie sie geschaut haben, was nehme ich an Kleidern mit, weil jedes Kleidungsstück Gewicht ist und belastend ist und mich daran hindern, weiterzukommen. Und darum sagt Jesus hier, lasst das zu Hause. Und wenn ihr von Sandalen spricht, dann meint er nicht, ja jetzt geht barfuß, sondern meint einfach, nehmt nicht noch extra Schuhe mit, dass sie euch belasten. Es geht um das. Und es geht auch darum, ohne Geld auszuziehen, damit klar wird, ihr seid völlig abhängig von Gott. Und das ist das, was uns am meisten Mühe bereitet, uns völlig Gott hinzugeben und ihm völlig zu vertrauen. Im Bewusstsein, wir sind völlig von ihm abhängig. Und doch glaube ich, dass das der Kern ist, das Schwierigste ist, was wir lernen müssen oder dürfen. Zu wissen, nicht ich, Gott, nicht ich, Jesus wird es vollbringen und ich darf mit ihm zusammenwirken. Und wenn ich dieses Gebet spreche, Herr, werfe Arbeiter in deinen Weinberg und du hast die Erlaubnis, mit mir zu beginnen. Und ich weiß und bin mir bewusst, dass ich, wenn ich das tue, dass ich völlig abhängig von dir bin damit, weil ich weiß, nur mit dir kann ich es vollbringen. Das ist diese Botschaft, die hier zum Ausdruck kommt. Aber etwas Wesentliches habe ich noch nicht zum Ausdruck gebracht. Aber darüber werde ich dann das nächste Mal predigen. Ich möchte nur schon mal vorweg sagen, da, als Gott diese Menschen ausgesandt hat, die Jünger ausgesandt hatte, als sie dann zurückkamen, was war da? Große Freude. Herr! Wow, wir haben dich erlebt, wir haben gesehen, wie du Menschen geheilt hast, wie du Dämonen ausgetrieben hast, wir haben dich erlebt. Was hat die Gruppe erlebt, auf den Philippinen? Was haben unsere Jugendlichen auf den Philippinen erlebt? Was haben die Geschwister erlebt, die jetzt dieses Jahr dort waren, als sie zurückgekommen sind? Freude. Eine Freude, die man nicht beschreiben kann. Aber darüber werde ich das nächste Mal predigen. Ich möchte euch heute Morgen viel mehr ermutigen, jetzt am Ende des Jahres, zu Beginn des neuen Jahres, das als Vorsatz zu nehmen und sagen, ja Herr, ich möchte das ausprobieren. Du sollst bei mir anfangen. Ich möchte dieses Gebet sprechen und ich möchte sehen, was daraus entsteht. Ich möchte sehen, wo du mich, Herr, gebrauchen möchtest. Und ich bin gespannt, eure Erfahrungen zu hören. Zu hören, was ihr erlebt habt, wenn ihr dieses Gebet sprecht. Und ich denke, dass wir uns auch gegenseitig ermutigen können dazu und dass auch etwas bewegt wird in der Gemeinde als Ganzes. Und ich wünsche euch dazu Gottes Segen. Ich wünsche euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr, ein gesegnetes neues Jahr, geprägt von der Liebe Gottes, geprägt auch von seiner Beziehung zu uns und unserer Beziehung zu ihm. Amen.